Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zunächst mal möchte ich danken für die Einladung hier in die Gemeinde. Sie hat mich erinnert an eine alte Verbundenheit mit dieser Gemeinde, denn vor über 20 Jahren war ich Pastor in Köln-Dünnwald und da wohnte der damalige Pastor Bernd Denski. Und wir haben einige Gottesdienste zusammen veranstaltet, unter anderem dann auch mal hier. Jetzt bin ich etwas weiter weg in Bergisch Gladbach. Man sagt, ich bin ein diakonisches Unikum, weil ich dort zuständig bin als Krankenhausseelsorger, als Psychiatrieseelsorger, als Hospizseelsorger, als Altenheimseelsorger und an der Schule unterrichte. Also alles, was da in den diakonischen Einrichtungen ist, da bin ich als Seelsorger. Und das heißt, gewissermaßen meine Heimatgemeinde ist Bergisch Gladbach. Und das ist immer ein bisschen fahren sonntags zum Gottesdienst. Hier war es jetzt sehr angenehm, denn ich wohne nur ein paar Schritte von hier entfernt und brauchte nur einmal um die Ecke und unter der Brücke durchgehen. Also sehr schön, heute Morgen hier sehr entspannt zum Gottesdienst zu kommen. Vor 3 Wochen haben wir Ostern gefeiert, den höchsten christlichen Feiertag, und haben gesagt, es gibt ein neues Leben, von dem auch gerade in dem Text die Rede war. Mit Christus ist ein neues Leben gekommen, ein Leben, was sogar den Tod besiegt hat. Und die Sonntage nach Ostern dienen eigentlich dazu, dass man diese unglaubliche Botschaft gewissermaßen entfaltet und ausbreitet und sich versucht zu gegenwärtigen, was bedeutet das eigentlich? Ostern, das neue Leben, das mit der Auferstehung Christi seinen Anfang nahm. Und wir haben ja gehört, und wir sollen Anteil daran haben. Da tönte ein Prediger am Ostermorgen im Gottesdienst, das neue Leben ist angebrochen. Und im Gottesdienst saß Ulrich Bach. Ulrich Bach war damals Pastor in Volmarstein. Das ist eine Einrichtung, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben und wo er auch als Dozent für die Diakonen zuständig war. Er hat mich in meinem Studium sehr geprägt. Ulrich Bach war der erste Pfarrer der Rheinischen Kirche, der eine Behinderung hatte. Er saß im Rollstuhl nach Kinderlähmung und Ulrich Bach war sehr, sehr feinfühlig und aufmerksam, was Bibeltexte angeht, was Worte angeht. Und nun saß er in diesem Gottesdienst und hörte als Osterbotschaft, das neue Leben ist angebrochen. Und Ulrich Bach überlegte, was der Prediger wohl meinte. Das neue Leben ist angebrochen. Meint er, das neue Leben ist angebrochen wie ein Wadenbein, nur nicht fest drauftreten, sonst kracht's? Oder meinte er, das neue Leben ist angebrochen wie der neue Morgen, strahlend, unaufhaltsam, großartig? Hoffentlich, so dachte Ulrich Bach, hoffentlich meint er, das neue Leben ist angebrochen wie ein Laib Brot. Ganz unscheinbar, aber es kann so viel bewirken, wenn man es miteinander teilt. Tja, das neue Leben ist angebrochen zu Ostern. Was heißt das? Angebrochen wie ein Wadenbein? So richtig drauf verlassen kann man sich eigentlich nicht. Angebrochen wie der strahlende Morgen, großartig. Aber vielleicht auch ein bisschen über die Köpfe derer hinweg, die noch voller Kummer und Sorgen sind. Angebrochen wie ein Laib Brot, unscheinbar, aber es bewirkt so viel, wenn man es teilt. Wo ist eigentlich das neue Leben zu finden, von dem wir da zu Ostern sprechen, von dem wir als Christen leben, an dem wir Anteil haben sollen? Wie kann man das erkennen? Diese Frage stellt sich heutzutage ganz besonders angesichts der ganzen Herausforderungen und Veränderungen in unserer modernen Welt, die auch von uns Veränderungen verlangen. Und diese Frage haben sich schon die ersten Christen gestellt. Und darum hat ja Paulus diesen Text, den wir gerade gehört haben, an die Gemeinde in Kolosse in Kleinasien geschrieben. Wenn ihr zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben aus. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich finde das eine wunderbare und eine schwierige Formulierung, an der ich mir schon immer wieder den Kopf zerbreche seit Jahren und immer wieder Neues daran entdecke, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und eins ist klar, verborgen meint hier nicht, irgendwie völlig rätselhaft, so komplett im Nebel, dass man gar nichts erkennen kann, irgendwie nicht wahrnehmbar oder völlig unzugänglich oder nur so als Geheimbotschaft für besonders Eingeweihte. Nein, das ist nicht gemeint. Und das verborgene Leben meint auch nicht, was heutzutage oft mit Glauben in unserer Gesellschaft verbunden wird, dass so ein Rückzug in die private Innerlichkeit stattfindet. Das heißt dann immer, ich höre das als Seelsorger immer, Glaube ist Privatsache. Aber gemeint ist meistens, mein Glaube ist unverbindlich, sprich mich bloß nicht drauf an, ich will mich auf nichts festlegen. Das ist nicht das verborgene Leben. Und das verborgene Leben heißt auch nicht, es gibt so die äußeren kirchlichen Rituale und Regeln und irgendwo dahinter ist so ein persönliches Leben, aber der Bezug wird eigentlich gar nicht sichtbar. Das ist nicht das verborgene Leben. Und das verborgene Leben heißt auch nicht, dass sich Christ dann so in humanes Handeln auflöst und dass hinter diesem Handeln gar keine Haltung mehr deutlich wird. Nein, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, dieses Leben ist nicht so offensichtlich. Nicht so offensichtlich wie das, was sonst unser Leben bestimmt. Und wir haben ja einiges gehört, was an Leidenschaften, an Gier, an Selbstbezogenheit unser Leben bestimmt. Und offensichtlich ist all das, was wir in der Hand haben, was wir planen, was wir machen können. Dagegen ist das verborgene Leben mit Christus eben nicht so offensichtlich. Was sagt nun Paulus in den Versen, die wir da gehört haben, über dieses neue Leben, verborgen mit Christus in Gott? Ich finde, das Erste, was ungewöhnlich ist, er sagt, der Weg zu diesem neuen Leben ist sehr ungewöhnlich. Der führt nämlich durch den Tod. Paulus bescheinigt ja den Christen in der Gemeinde in Kolosse, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und er kann sogar den Todeszeitpunkt ganz genau bestimmen. Das ist nämlich der Tag der Taufe. Und früher war es so, dass immer zu Ostern getauft wurde. Und da geht das alte Leben unter. Da seid ihr mit eurem alten Leben gestorben. Ich lebe, weil ich gestorben bin. Diesen Satz hat mein theologischer Lehrer und bis heute väterlicher Freund Gerhard Sauter mal in einem Buch geschrieben über das Wesen des Menschen. Dieses Buch heißt auch Das verborgene Leben. Ich lebe, weil ich gestorben bin. Und da gab es Rückmeldungen beim Druck. Hat er sich da irgendwie vertan? War er denn nicht ganz aufmerksam? Ist das ein Druckfehler? Man kann euch sagen, ich lebe, weil ich gestorben bin. Es muss doch umgekehrt heißen, ich sterbe, weil ich gelebt habe. Das ist doch die natürliche Reihenfolge. Ja, aber es ist eben gerade nicht das Offensichtliche, sondern ich lebe, weil ich gestorben bin, heißt, es gibt so eine existenzielle Erfahrung des Glaubens, die nicht so offensichtlich ist wie die natürlichen Lebensabläufe. Das ist dem gewöhnlichen Empfinden entzogen, das ist verborgen. Paulus sagt, ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Und das heißt dann auch, was Lebensqualität ist, was ein gutes Leben ausmacht, das wird jetzt ganz anders beurteilt. Und wenn man sich das anschaut, die Christen in den ersten Gemeinden haben dann gesagt, vorher, das war doch kein Leben. Vorher, das war kein Leben, dem bin ich gestorben, das ist gestorben, das ist nicht mehr da, das war kein Leben. Und wenn man dann genau hinguckt, sieht man, naja, das heißt nicht, dass dieses Leben ereignisarm war oder irgendwie inhaltsleer. Da ist schon ganz schön viel passiert in dem Leben vorher. Wir haben das ja gehört in dem Text. Also, da war eigentlich pralles Leben. Da wird begehrt und gestritten, da raucht der Zorn, da rafft die Gier, da reizt der Sex und da regiert die Selbstsucht. Aber im Rückblick sagen die Christen, das war kein Leben. Warum nicht? Weil es hat mich nicht erfüllt. Es hat mein Leben nicht mit Sinn erfüllt. Mit Christus kommt eine neue Qualität ins Leben hinein. Das Leben bekommt eine andere Wendung. Paulus sagt ja zweimal da am Anfang, richtet euch, strebt nach dem, lenkt eure Sinne nach dem, was oben ist. Richtet euch auf Christus, auf Gott aus und dann wird euer Leben aufgerichtet und dann wird euer Leben aufrichtig. Ihr seid gestorben und da ist ein neues Leben, das alte Leben. Das ist kein Maßstab mehr und das war auch keine Lebensqualität. Was Paulus hier beschreibt, erinnert mich sehr an Gespräche, die ich als Krankenhausseelsorger mit Patienten führe, die eine sogenannte Nahtoderfahrung schildern. Der Schwerpunkt der Gespräche liegt gar nicht darauf, ob Nahtoderfahrungen nun irgendwie ein Leben nach dem Tod beweisen könnten oder ob das nicht doch Erfahrungen sind, die einfach ganz nah am Tod geschehen. Und man kann auch diskutieren, ob das irgendwie, was sie da erlebt und gesehen haben, was das beschreibt und was das aussagt, ob das irgendwas beweist, irgendwas uns zeigt. Aber eines ist immer interessant, das kann man alles diskutieren, aber eines ist interessant, diese Menschen, die so eine ganz tiefe Nahtoderfahrung gemacht haben, ändern hinterher ihr Leben, teilweise ganz dramatisch. Und diese Lebensveränderung beeindruckt mich immer in diesen Gesprächen und auch in den Begleitungen und Kontakten. Also alles, was so Nahtoderfahrungen umfasst, das können Sie heute mit bestimmten chemischen Substanzen oder mit neurologischen Gehirnimpulsen erzeugen. Also das kann man alles erklären, dass die Menschen einen Tunnel sehen, ein Licht oder eine Gestalt am Ende des Tunnels. Wenn sie richtigen Medikamente geben, sieht das jeder. Die Menschen haben das Gefühl, sie schweben über ihrem Körper und können alles beobachten. Wenn sie elektrisch die richtige Gehirnregion anreden, sieht das jeder. Sie können all diese Einzelerscheinungen können sie erklären und nachahmen. Aber was bisher noch nie gelungen ist, ist diese komplette Umkrempelung des Lebens, dieses Gefühl, ich nehme jetzt andere Dinge wichtig und mein Leben, das hat ganz neue Prioritäten bekommen. Das können sie nicht irgendwie künstlich erzeugen. Und das ist so das Entscheidende, was da immer passiert und was mich beeindruckt. Und in dieser Hinsicht könnte man die Bekehrung zu Christus als so eine Art Nahtoderfahrung ganz besonderer Art beschreiben. Wir tauchen ein in das Sterben Christi, nicht weil wir uns so gut da reinversetzen könnten in das Geschehen am Kreuz, sondern weil Christus uns an sich zieht, in sich hineinzieht, auch das auf sich zieht, was uns von Gott trennt. Und dann sind wir befreit. Das Alte ist vorbei, ein Neues hat begonnen. Dann sind wir frei, ein wirklich erfülltes Leben zu führen mit einer neuen Lebensqualität und neuen Maßstäben. Also der Weg ist merkwürdig, er führt über den Tod. Das Zweite ist, dieses verborgene Leben mit Christus bleibt unseren menschlichen Urteilen entzogen. Verborgen heißt auch, wir haben es nicht nur nicht in der Hand, dass wir sagen, das ist das, was es ausmacht, sondern auch die Maßstäbe und auch die Urteile sind uns entzogen. Wir definieren uns ja meistens darüber, wie andere uns sehen und bewerten. Also wir definieren uns sehr häufig über unser Ansehen, über unsere Erfolge, über unsere Zugehörigkeiten, über die Anerkennung, die wir finden. Oder wir gewinnen unseren Selbstwert aus dem, wie wir uns selber einschätzen und bespiegeln, was wir so leisten, worauf wir stolz sind, welche Stimmungen wir haben. Aber ist das der Maßstab für unser Leben? Dietrich Bonhoeffer hinterließ aus seiner Haft in der NS-Zeit folgende Zeilen. Bin ich wirklich das, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, wer ich auch bin. Du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Das beschreibt das verborgene Leben. Diese ganzen offenen Fragen, diese ständige Suche, was macht meine Identität aus, die münden hier in ein Gebet. Und das Gebet ist der Ort, wo das verborgene Leben mit Christus sich gewissermaßen am tiefsten und am besten entfaltet. Denn im Gebet wird deutlich, dass wir uns verlassen. Ich finde das eine schöne Umschreibung vor Glauben, dass man sagt, ich verlasse mich auf Gott. Das heißt Vertrauen, das heißt aber auch, dass ich von mir wegkomme, auf Gott hin, im Gebet. Und da ist der Kern des verborgenen Lebens. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Wir sind nicht, was andere von uns halten. Wir sind nicht das, was wir von uns selber denken, sondern was sind wir? Paulus sagt, wir sind Gottes geliebte Kinder. Das ist der Kern des verborgenen Lebens. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und deswegen bleibt dieses verborgene Leben mit Christus unseren letzten Urteilen entzogen. Wir sollen nicht über uns selbst und wir dürfen erst recht nicht über andere letzte Urteile fällen. Und wir sollen nicht Lebensqualität nach unseren Maßstäben beurteilen. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt dann, unsere Identität, unser ganzes Selbstwertgefühl ist untrennbar verbunden mit der Beziehung zu Christus. Durch ihn sind wir Gottes geliebte Kinder. Das macht uns aus. Unser Leben ist dann verborgen, irgendwie aufgehoben in Christus. Wir sind versöhnt mit Gott und dann dürfen wir auch mit uns selber versöhnt sein. Und wir haben die Möglichkeit, uns mit anderen zu versöhnen. Unser Leben ist verborgen. Man könnte auch sagen, unser Leben ist ja auch geborgen mit Christus in Gott. Wir sind geliebt, gewollt und angenommen, wie wir sind. Und darum sollen wir uns und andere nie für wertlos oder Leben für unwert halten. Das ist unseren Maßstäben und Urteilen letztendlich entzogen. Wenn wir das machen, kommt es zu schlimmen Konsequenzen. Unser Leben ist verborgen, es ist neu geworden in Christus und darum sollen wir nie meinen, wir könnten uns nicht ändern. Paulus schreibt, Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. Also nicht das, was wir machen und leisten, bestimmt unsere Identität und den Wert unseres Lebens, sondern Gottes Wirken an uns und in uns und mit uns. Deswegen strebt nach dem, lenkt alle Sinne nach dem, was oben ist. Richtet euch also aus nach Gottes Wirken, sucht nach den Spuren von seinem Wirken in eurem Leben, gebt dem Raum, auch gemeinsam. Stimmt euch darauf ein im Gebet. Das ist das verborgene Leben. Sich in dieses Handeln Gottes hineinnehmen lassen, sich immer wieder darauf ausrichten, ist eine beständige Bewegung. Deswegen sagt der Paulus ja drastisch, tötet, was euch vom Lebensstil dieser Welt noch in den Gliedern steckt. Ihr könnt die alten Kleider ablegen, aber die Verhaltensweisen stecken euch noch in den Gliedern. Das ist nicht so einmal weg, sondern da muss man immer wieder sich neu auf Gott ausrichten, immer wieder dem Wirken Gottes Raum geben. Luther hat es genauso drastisch ausgedrückt in seinem kleinen Katechismus. In der Tauferinnerung sagt er, in der Taufe ist gewissermaßen der alte Adam ersäuft worden. Und dann sagt er, aber eigentlich muss man sich täglich neu darauf ausrichten und so sagt er dann täglich den alten Adam neu ersäufen, damit der neue Mensch auferstehen kann. Und wer jetzt meint, das habe ich doch ein für alle Mal geschafft und ich bin doch ein neuer Mensch, der muss vorsichtig sein mit seinem Urteil, denn ihm könnte es so gehen wie jenem frommen Prediger, von dem ich mal hörte, der im Gottesdienst stolz sonntags verkündigte, ich habe meinen alten Adam, also das alte Leben, endgültig ersäuft und seit einer Woche nicht mehr gesehen. Und da ruft eine Stimme hinten aus der Gemeinde, aber wir, lieber Bruder, wir haben ihn jeden Tag gesehen. Also man muss da mit den Urteilen vor allen Dingen über sich selber aufpassen. Man kann sich immer wieder nur auf Gottes Wirken ausrichten. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Im Originaltext steht dafür verborgen das Wort kryptisch. Und vielleicht kennen Sie das. Es gibt ja in den Kirchen oft eine Krypta, also einen verborgenen Ort. Das ist ein Ort, den Sie auf den ersten Blick nicht sehen und der doch da ist. Nehmen Sie eine der schönsten Krypten, die wir in Köln haben, St. Maria im Kapitol. Wenn Sie da in diese große Kirche reinkommen, sehen Sie ganz viel Kirchlichkeit und ganz viel Raum, aber die Krypta sehen Sie nicht. Da muss man dann schon hineingehen in die Kirche, da muss man sich im Altar orientieren und dann muss man hinabsteigen in die Tiefe. Diesen verborgenen Ort kann man nur aufsuchen, indem man sich gewissermaßen vertieft. Und dafür findet man dann einen ganz besonderen Ort, denn in so einer Krypta, da liegen die Fundamente offen. Da können Sie genau erkennen, was dieser Kirche Grundlage ist und Halt gibt. Und in so einer Krypta herrscht eine eigentümliche Atmosphäre. Da ist so ein Rückzug der Seele möglich, da ist eine besondere Stille, die Unruhe des Alltags fällt ab. Neben dieser Kirche geht eine vierspurige Straße vorbei, rumpeln die Straßenbahnen vorbei, demnächst mit 90 Metern, haben wir ja gehört. Aber Sie hören davon in der Krypta nichts. Da kann die Seele zur Ruhe kommen, zur Begegnung, zur Erfahrung mit Gott. Und deswegen werden gerade in solchen Krypten gerne neue Andachtsformen ausprobiert und Gottesdienstformen. Das ist auch in dieser Krypta so gewesen und wird es wahrscheinlich auch so bleiben. Und die Krypta, der verborgene Ort, der hat etwas unglaublich Bergendes und Schüttendes, der vermittelt Geborgenheit. Als ich noch in Köln-Dünnwald Gemeindepfarrer war, da kam mal ein gestandener Mann so Anfang 40 zu mir und er sagte, ich will wieder in die Kirche eintreten. Und wir haben uns darüber unterhalten, was hat ihn dazu gebracht und bewegt. Und er erzählte, dass er in einer romanischen Krypta, wie er sagte, ein Bekehrungserlebnis hatte. Und er sagte, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich total verzweifelt am Ende war, da habe ich mich in diese Krypta von St. Maria am Kapitol gesetzt, so ganz zurückgezogen von allem. Und ich war wirklich am Ende. Plötzlich habe ich diesen Raum wahrgenommen und es war wie ein Gefühl von Geborgenheit. Er hat das so beschrieben, dieser Raum tief in der Erde, er sagte, ich fühlte mich geborgen wie im Mutterschoß. Und als ich rausging, war ich wie neu geboren und irgendwie war da Gott für mich da und wieder neu erfahrbar. Ja, die Krypta des Glaubens ist schon ein ganz besonderer Ort. In der Krypta des Glaubens, im verborgenen Leben, da vertieft sich unser Christsein und da wird erkennbar, was denn die Grundlagen sind, was uns trägt in unserem Leben. Diese Krypta des Glaubens ist ein ganz besonderer Ort. Im verborgenen Leben, da kommen wir zur Ruhe und zur Stille mit Gott. Das ist ganz zentral für das verborgene Leben. Hier öffnet sich dann der Raum für die Begegnung mit Gott und für Erfahrungen mit Gott. Und in so einer Krypta des Glaubens, da wird man auch inspiriert, da werden auch neue Dinge plötzlich in uns angeregt. Und in der Krypta des Glaubens finden wir Geborgenheit. Das ist das verborgene Leben mit Christus in Gott. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das meint also erstens, um in dieses neue Leben hineinzukommen, müssen wir das Alte natürlich hinter uns lassen. Ihr seid gestorben und deswegen ist euer Leben neu. Und zwar nicht durch so krampfhaftes Bemühen. Also wenn wir uns bemühen, in dieses Wirken mit Gott hineinzukommen, dann merke ich oft bei Menschen, dass das so verkrampft wird. Und es bekommt so einen moralischen Druck. Und ich glaube, der verkehrteste Satz, den man sagen kann, ist, das darf ich nicht mehr. Also man merkt immer, ist da jemand moralisch unter Druck? Der sagt nämlich immer, das darf ich nicht mehr. Menschen, die wirklich sich diesem Wirken Gottes aussetzen, die sagen, das brauche ich nicht mehr. Also das brauche ich nicht mehr. Das ist eigentlich die Erneuerung. Und dann bin ich wirklich im alten Leben gestorben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt zweitens, unsere Identität liegt nicht mehr in dem, was wir selbst von uns halten oder andere von uns halten, sondern lebt davon, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und dann finden wir die Maßstäbe für erfülltes, für gutes Leben nicht mehr in uns selber und was wir so handhaben und machen können, sondern sie ergeben sich daraus, was Gott sagt und was wir in Christus lernen. Und das ist nicht das, was die Welt sagt. Das ist nicht so offensichtlich und allgemein verbreitet, nicht erfolgreich und angesagt, sondern verborgen. Und das Letzte, dieses verborgene Leben mit Christus in Gott, das ist wie eine Krypta des Glaubens. Nur wer sich darin vertieft, findet Halt und Ruhe und Geborgenheit. Das neue Leben ist angebrochen zu Ostern. Ja, dieses Leben ist etwas sehr Persönliches, aber zugleich ist das neue Leben auch etwas Gemeinsames, denn es heißt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr sollt das auch gemeinsam entdecken und gemeinsam euch da hinein vertiefen. Und so ist es mit dem Gemeindeaufbau am Ende wie mit dem Kirchenbau. Man muss immer mit der Krypta anfangen. Wenn Sie eine Kirche bauen und Sie wollen eine Krypta haben, können Sie nicht als letztes bauen. Oder es wird sehr teuer, weil Sie dann alles wieder untergraben müssen. Sie müssen mit der Krypta anfangen. Da entsteht der Bau. Und so ist das auch mit dem Gemeindeaufbau. In diesem verborgenen Leben, da baut sich alles auf. Und da hat das Ganze eine gute Grundlage. Und diese Krypta des Glaubens, das ist übrigens die gute Botschaft, anders als die meisten Krypten in den romanischen Kirchen, diese Krypta des Glaubens, die ist immer geöffnet. Ist immer offen und für jeden zugänglich. Da kann sich jeder rein vertiefen. Da kann man sich auch einladen lassen. Da können wir auch andere zu einladen. Und dann, ja, dann kann man das entdecken, dass man dort Halt und Ruhe und Geborgenheit findet. Und eine Besonderheit hat übrigens die Krypta des Glaubens gegenüber den Krypten in den romanischen Kirchen. In den romanischen Kirchen sind die immer im Tiefgeschoss. Aber die Krypta des Glaubens, haben wir ja gehört, die liegt oben. Paulus sagt, richtet euch aus nach dem, was oben ist. Und Gott segne uns mit so einem verborgenen Leben voller Halt und voller Ruhe und voller Geborgenheit. Amen.